Ich habe für uns auch den Predigttext dabei, wer mitlesen möchte in der eigenen Bibel. Es steht im Kolosserbrief im Kapitel 4 und dort sind es die Verse 2 bis 4. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Gottes Wort.
Ja, guten Morgen auch meinerseits. Vielen Dank für die Einladung. Es ist für mich immer wieder ein Privileg, unterwegs zu sein für die verfolgten Christen und so vielen Menschen zu begegnen wie heute Morgen. Vielleicht einige Sätze zu mir. Ich bin in Zentralasien geboren. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass einige kommen hier aus dem Osten, die auch selbst Verfolgung erlebt haben, vor allem die älteren Geschwister. So ähnlich ging es auch mir. Ich bin eben in Zentralasien geboren, in einer deutschen Familie, Mutterseite schwäbisch geprägt, Vaterseite ostfriesisch. Eine sehr gute Mischung. Von klein auf haben wir beide Sprachen gesprochen und dann irgendwann mit 17 Lebensjahr, als ich zur Schule ging, musste ich Russisch lernen, etwas Kasachisch. Und irgendwann mit 14 Jahren sind wir umgezogen nach Moldawien. Hinter unserem Garten war die Grenze zur Ukraine. Deshalb habe ich auch sehr viel Mitleid mit dem ukrainischen Volk, weil ich Ukrainisch auch frei gesprochen habe. Aber im Moment ist es so, dass der Wortschatz fehlt, weil man schon 36 Jahre im Land ist wieder und deshalb ist das dann anders. Habe dann als Kind einiges hinnehmen müssen, weil wenn du ein Deutscher warst und dazu noch ein Christ, warst du doppelter Staatsfeind bei den Russen. War leider so. Und deshalb musste ich dann immer wieder diese Schikane, die Drohung in der Schule über mich ergehen lassen. Teilweise auch körperliche Herausforderungen von Nichtchristen. Später war ich im Militär, an der chinesischen Grenze stationiert. Genau gesagt war ich einmal im Kaukasus 2 Monate, da hat man mich heimgeschickt als Verbrecher, sollte ins Gefängnis gehen für 3 Jahre. Aber Gott hat das anders entschieden. Und dann kam ich eben, erstmal sollte ich an die afghanische Grenze, aber Gott hat es auch abgewandt. Und dann kam ich an die chinesische Grenze und habe nochmal da 25 Monate verbracht. Und habe auch da sehr viel Druck erlebt, weil auch da war ich für sie ein Staatsfeind. Und deshalb kann ich viele Geschichten erzählen, aber ich bin heute Morgen nicht dafür da. Bin seit 36 Jahren wieder im Land und bin sehr viel unterwegs in vielen Gemeinden. Wir sind auch seit 36 Jahren glücklich verheiratet und wir haben 2 Kinder. Der 6. Enkel sollte nächste Woche die Welt erblicken und dafür sind wir enorm dankbar. Kinder sind mit Jesus unterwegs, vor allem in freien Gemeinden und das macht uns viel, viel Freude. Es ist nicht unser Verdienst, sondern die Gnade Gottes. Ja, den Text haben wir gelesen, aber bevor ich zum Predigttext komme, wenn wir die PowerPoint einschalten, möchte ich ganz kurz noch mal einige Sätze zu Open Doors sagen. Heute ist doch weltweiter Gebetstag für die Verfolgte. Manche sagen, ja, das war doch letzten Sonntag. Ja, ich bin unterwegs seit Mitte Oktober und bis Ende November mache ich weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen. Denn sie sind auf unser Gebet angewiesen. Wenn du die nächste Folie machst, dann entdecken wir unseren Weltverfolgungsindex. Ich habe welche mitgebracht. Falls du den noch nicht kennst, dann ist er eben am Büchertisch vorne beim Ausgang. Und da gibt es, das war schon korrekt, blende die eine Folie. Und dann gibt es eben 20 Länder, wo die Verfolgung sehr stark ist. Oder genau gesagt sind das 11, alles was ab 81 Punkte hat. Wir haben so ein Punktesystem, komme ich gleich nochmal dazu. Heißt für uns sehr starke Verfolgung. Alles, was drunter ist, ist hohe Verfolgung. Und deshalb konnte ich jetzt über jedes Land euch was sagen, aber dafür habe ich nicht die Zeit. All diese Länder, die ihr jetzt seht, erleben brutale Verfolgung. Und es ist alles andere, was wir gewohnt sind hier im Westen. Wir haben die Religionsfreiheit auf dem Papier. Volker Kaugner war doch bei euch vor kurzem. Und wir leben sie auch. Die anderen Länder, sie haben sie zwar auf dem Papier, aber sie leben sie nicht. Und das ist der Riesenunterschied, warum diese Völker oder diese Christen in diesen Völkern verfolgt werden. Und wenn wir sehen jetzt auf die nächste Folie, das ist unsere Vision. Wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung ausrüsten und stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. Und das haben wir immer wieder vor Augen, damit diese Christen das auch erleben. Und das ist unsere Berufung und unsere Aufgabe. Und wenn wir nochmal auf die nächste Folie schauen, dann seht ihr nochmal den Weltverfolgungsindex und jetzt ein paar Sätze dazu, wie kreieren wir den. Wenn wir auf die nächste Seite sehen, jetzt, das sind die betroffenen Lebensbereiche, die auf der Rückseite von Weltverfolgungsindex abgebildet sind. Privatleben, Familienleben, gesellschaftliches Leben, Leben im Staat, kirchliches Leben und wie oft kommt physische Gewalt vor. Und anhand von diesen 6 Kriterien wird recherchiert, das ganze Jahr meistens ab Oktober bis zum nächsten Oktober. Ende Oktober wird das Ganze zusammengefasst in Englisch, kommt in Niederlanden an und bei uns hier in Kelkheim in der Zentrale wird alles verarbeitet und Mitte Januar bekommt ihr dann diesen Weltverfolgungsindex mit den Plätzen, die Sie nach der Rangordnung erreicht haben, eben nach den Punkten. Und wenn wir jetzt nochmal auf die nächste Folie schauen, dann kurzer Überblick, was geschah letztes Jahr, wenn ich schaue auf Subsahara-Afrika und damit ist Nigeria gemeint, die 50% muslimisch geprägt ist. Oben im Norden ist Scharia, Leben nach Koran und unten etwas lockerer, wo auch viele Muslime leben, aber auch sehr viele Christen. Und wenn ich zurückschaue auf das letzte Jahr, dann wurden weltweit 7.400 Christen ermordet. Allein in Subsahara-Afrika, Nigeria, Burkina Faso und Palendamer wurden 5.004 Personen ermordet. Und das ist eine jede Menge. Und das macht uns immer wieder betroffen und traurig. Leider sind in diesen Dörfern sehr viele Extremisten, 3 Gruppierungen, El-Shabaab, Boko Haram und die Fulani-Hirten. Und sie gehen durch die Dörfer oder ziehen durch die Dörfer und bringen viele Christen um. China ist zu einem Top-Modell geworden, was die Verfolgung betrifft. Du hast richtig gehört, China, ja. Wir haben in den letzten 10 Jahren ungefähr 20 Gemeinden und Kirchen, die in China geschlossen worden sind. Warum? Die Antwort ist sehr simpel. Wir haben durch die letzten 45 Jahre starke Erweckung gehabt in China. Und zurzeit haben wir mehr Christen wie Parteimitglieder. Und Präsident Xi und die ganze Elite, die sind darüber gar nicht froh. Deshalb hat man schon seit 1,5 Jahren sämtliche Plattformen von Gemeinden und Kirchen geschlossen. Es gibt nichts online. Es ist nicht gewollt von der Regierung. Oder ein einfaches Beispiel, wenn ein Christ online oder Buchhändler, richtig gesagt, eine Bibel verkauft an einen chinesischen Christen oder auch Nichtchristen, drohen ihm 5 bis 6 Jahre Haft. Obwohl China die meisten Bibel auf Business-Ebene druckt, um damit Geld zu verdienen. Und deshalb könnte ich noch vieles mehr erzählen. Jugendliche unter 18 Jahren, Kinder dürfen keine Kirche besuchen. Ist offiziell verboten. Und sie haben viele, viele Herausforderungen. Und nochmal auf der nächsten Folie sehen wir, dass Afghanistan hat enorme Entwicklung gemacht. Erstmal als die Amis das Land verlassen hatten, da wurden viele Christen ermordet. Viele haben das Land verlassen nach Pakistan, Tadschikistan, Turkmenistan. Das sind alles Nachbarländer. Oh, aber im Moment hatten sie letztes Jahr so viele Probleme. Überschwemmung, Trockenheit und vieles mehr, Erdbeben. Und deshalb haben sie keine Zeit für die Christen. Und deshalb ist es sehr unübersichtlich. Mittlerweile werden nicht nur Christen, sondern auch andere Flüchtlinge aus Pakistan abgeschoben, zurück in Afghanistan. Das Gleiche droht den anderen Flüchtlingen. Und deshalb ist unser Gebet aus Oppendorf, dass das nicht geschieht. Denn wenn die Christen zurück abgeschoben werden, dann droht ihnen dann 100% der Tod. Und nochmal nächste Folie, da sehen wir nochmal, Nicaragua ist seit Januar Monat dieses Jahres auf dem Platz Nummer 50. Auch da ist der Druck gestiegen. Exodus der Christen aus Nahen Osten nimmt wieder zu, sprich Syrien, Irak und ein paar Länder mehr, weil sie in ihren Ländern von der Regierung nicht unterstützt werden. So viel vielleicht zum Überblick. Und jetzt können wir auf die nächste Folie gehen. Das sind unsere Dienstbereiche. Ich habe nur ein paar abgebildet. In jedem Land sehen sie anders aus. Für uns ist als erstes ganz wichtig, dass wir für verfolgte Christen beten. Das ist unser Gebetsheft. Und dann kommen dann eben alle anderen Projekte, die wir benötigen, dass die Christen am Leben bleiben und ermutigt sind. Und jetzt zu dem Predigttext. Das Thema heißt, entdecke neu das Gebet. Du hast richtig gelesen. Mein nicht damit, dass ich meine, dass du noch nicht betest. Ich weiß, viele Beter sind hier unter uns, die schon vielleicht 30, 40 Jahre beten. Und deshalb ist es wichtig, dass man immer wieder neu ermutigt wird zum Gebet. Nämlich das Gebet ist ein Riesenprivileg, Riesenvorrecht. Ich beginne mal kurz mit einer Geschichte von Eduardo. Ich war vor ein paar Jahren in Mexiko und Eduardo ist einer von unseren Kollegen, der in einem indigenen Dorf geboren worden ist. Indigene Dörfer sind von der Maya-Religion geprägt und sie haben sehr viel okkulten Hintergrund. Und diese Dörfer, die sind zwar zu 96% katholisch geprägt, aber die wenigsten von ihnen haben eine Beziehung zu Jesus. Und das ist ein größtes Problem für sie. Sie haben auch keine Gesetzgebung in diesen Dörfern. Es gibt Schamanen in diesem Dorf, Dorfälteste genannt, manchmal 6 oder 8 oder 10, je nachdem, wie groß das Dorf ist. Und dementsprechend ging es auch dem Eduardo. Er hat von jemandem von Jesus erzählt bekommen und er nahm Jesus in sein Herz und er war so dankbar, so froh, dass es aus ihm sprudelt. Und er wollte jedem im Dorf von Jesus erzählen. Und das hat er auch angefangen zu machen. Aber die 6 Schamanen, die waren gar nicht begeistert. Die haben den geschnappt, ins Gefängnis gesteckt für mehrere Wochen, haben auf ihn eingeprügelt, in der Hoffnung, wir werden ihn umerziehen. Nach 2 Wochen haben sie ihn freigelassen, in der Hoffnung, er wird jetzt schweigen. Eduardo machte weiter. Er sagte, ich konnte nicht schweigen. Und dann stecken sie ihn wieder ins Gefängnis, für längere Zeit. Es war irgendwas mit 6 oder 8 Wochen. Und anschließend haben sie ihn wieder freigelassen. Er machte aber weiter. Er sagte, das bisschen Druck im Gefängnis war für mich nichts. Ich wollte, dass meine Dorfbewohner Jesus kennenlernen. Nun, die 6 Schamanen haben gemerkt, das wird schwierig. Der Eduardo lässt unserem Dorf keine Ruhe. Und deshalb haben sie beschlossen, den bringen wir jetzt um. Er hat das mitgekriegt, ist ins Dorf, in Nachbarstadt geflohen, hat er mit einem kleinen Hauskreis angefangen und als die Gemeinde ungefähr so groß war wie eure, so 300, 350 Besucher, da sprach Jesus zu ihm und sagte, Eduardo, dein Volk braucht mich. Dein Dorf braucht mich, die gehen verloren. Er hat erst mal mit Gott gehadert. Er hat gesagt, Jesus, das kannst du mir nicht antun. Die wollten mich doch umbringen. Ich war doch 2-mal im Gefängnis. Aber Jesus sprach immer wieder zu ihm, Eduardo, geh in dein Dorf. Irgendwann hat er aufgegeben und hat gesagt, okay, Jesus, du sorgst für meine Sicherheit, ich nehme ein paar Leute mit und ich gehe dahin, ich bin gehorsam. Er ging dahin, hat ein E-Piano mitgenommen, ein kleines, ein E-Lautsprecherbox, damit sie ihn hören, hat das Ganze in der Dorfmitte aufgebaut und dann sagt er noch zu seinen Leuten, ich kenne meine Leute, die werden Widerstand leisten. Lasst uns noch beten. Und dann sprach er ein kurzes Gebet. Jesus, bewahre uns und setze uns hier zum Segen. Mit anderen Worten, und als er Amen sagte und die Augen aufmachte, da kamen schon die 6 Dorfälteste, die Schamanen, mit 2 Polizisten auf ihn zu. Und einer von Polizisten ging strack zu der Box und bevor er sie berührte, fiel er vor der Box um auf den Boden und lag wie tot. Und es ging durch das ganze Dorf, durch die Dorfmitte, wow. Der stehende Polizist hat riesen Respekt bekommen vor Gott. Er entfernte sich von der Dorfmitte, die 6 Schamanen auch. Der liegende Polizist ist nach ein paar Minuten, hat er sich aufgerappelt, hat auch die Dorfszene verlassen. Eduardo und sein Team konnten frei den Gottesdienst gestalten, Zeugnis von Jesus geben. Es ist gefährlich, ein kurzes Gebet zu sprechen im Glauben. Gott kann sofort eingreifen. In anderen Fällen beten wir jahrelang und passiert nichts. Oder Gott antwortet auf seine Art, was uns manchmal nicht passt. Aber das ist das, was mich immer wieder bewegt. Das Gebet ist ein Riesenvorrecht, ein Riesenprivileg. Und das Ziel vom Satan ist, uns vom Gebet abzuhalten. Er freut sich, wenn so eine Gemeinde, so eine große Gemeinde wie ihr, viele Aktivitäten haben ohne Gebet. Er freut sich, wenn ihr auf die Straße geht, soziale Projekte und vieles mehr, Schuhkartons macht, 1500 habe ich irgendwo gelesen. Ne? Das ist sehr gut. Aber er freut sich nicht, wenn ihr beginnt zu beten. Dann beginnt er zu zittern. Denn das Gebet ist die stärkste Waffe dieser Welt. Und das weiß er. Und deshalb führt er uns immer wieder dazu, dass wir weniger beten. Und deshalb ist es für mich ein Riesengeschenk, dass wir das Gebet haben. Wir dürfen zum Schöpfer des Universums, zum Papi Du sagen. In Aramäisch heißt es nämlich ins Deutsche, aus dem Aramäischen übersetzt, was Jesus auch sprach zu seiner Zeit, Papi. Du darfst zum Papi als Kind auf dem Schoß klettern und alles loswerden, was bei dir auf dem Herzen und im Hinterkopf ist. Wie oft schleppe ich mit so viele Sachen, wo ich selbst verändern will. Und dann merke ich, es hilft doch nicht. Gib doch dem Papi das ab. Er kümmert sich um dich. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und oft genieren wir uns, zum Papi zu kommen. Und er erwartet von uns, dass seine Kinder mit ihm offen reden, über alles, was sie bewegt. Wirklich über alles. Das hast du gehört. Alles. Das lesen wir im Johannesevangelium. Du darfst vor Jesus alles ihm abgeben. Und ich sage immer wieder, wie krass ist das denn? Er, der Herr des Universums, und wir Menschen, die so klein vor ihm sind, dürfen auf dem Schoß klettern und alles abgeben. Und er kümmert sich um uns. Das ist das Gute noch. Vor Jahren hat man mal eine Untersuchung gemacht, wie lange betet ein durchschnittlicher Christ, der mit Jesus wirklich unterwegs ist, nicht nur als Kirchengänger. Man hat festgestellt, 10 Minuten und weniger. Wow. Du sagst vielleicht, ja, morgens früh bete ich vor dem Frühstück, vor dem Tag, ich bete mittags, vor dem Mittagessen, ich bete abends, korrekt. Aber es ist so viel Luft nach oben. 10 Minuten und weniger? Wow. Er erwartet von uns, dass wir mehr uns Zeit nehmen für das Gebet. Und deshalb lasst uns dieses Mehr auch leben. Und beten lernst du nur durchs Beten. Und deshalb mache ich dir heute Morgen Mut von diesem Text, den Paulus uns hinterlassen hat. Betet mit aller Ausdauer. Bleibt dran, heißt das eigentlich in Deutsch. Bleibt dran, ohne aufzuhören. Und für uns Christen ist es lebensnotwendig zu beten, so wie Atem für die Seele, für den Körper. Ne? Ich brauche Sauerstoff, du auch. Und so erwartet Jesus von uns, dass wir zu ihm beten. Wenn ich schaue jetzt zum Beispiel die Geschichte von Jesus, wo er am samaritischen Brunnen steht, den der Jakob gegraben hat. Und da kommt eine Frau aus Samaria und er sagt zu ihr, ich gebe dir Wasser, welches keinen Durst mehr produziert. Und dann kommt er mit ihr ins Gespräch und irgendwann sagt sie, aber ihr Israeliten, ihr glaubt doch, dass nur in Jerusalem Gott angebetet werden darf. Es war so im Alten Testament. 4-mal im Jahr sind sie gepilgert nach Jerusalem, um Gott anbeten zu können. Und dann sagt Jesus, es kommen aber die Zeiten zu dieser Frau, der er die Wahrheit gesagt hat, wer sie wirklich ist. Es kommen die Zeiten, wo man mich von überall im Geist anbeten wird. Und wir leben in dieser Zeit. Seit Weihnachten und Ostern leben wir in dieser Zeit, dass man Gott von überall anbeten kann. Du brauchst weder einen Gebetsteppich noch einen Stuttgarter Dom. Ne? Du brauchst das einfach nicht. Du kannst Gott da anbeten, wo du bist, zu Hause, bei dir im Zimmer. Will nicht, gell? Okay, dann nehmen wir den. Vielleicht will der. Okay, der will. Super. Wenn ich im Auto unterwegs bin, dann muss ich dann eben die Augen offen halten und beten, weil ich noch die andere Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn berücksichtigen muss. Aber ich darf dem Papi alles sagen, was bei mir auf dem Herzen ist. Und ich bete zum Beispiel für den Leiter aus Mexiko, der ausgebrannt ist und seine Kraft braucht heute Morgen. Oder ein anderes Gebetsanliegen. Oder wo ich den Menschen nach Ostern in Burkina Faso begegnet bin, die so viel Traumata erlebt haben, das darf ich Jesus einfach mit einfachen Worten sagen. Und wisst ihr, Pastor Rami aus Syrien, der war mal bei uns, es sind schon ein paar Jahre her, ich schätze mal so 7 oder 8 Jahre, bei den Jugendlichen im Siegerland. Und dann sagte er zu den Jugendlichen, ihr müsst nicht lange Gebete haben, ihr müsst nicht gut formulierte Gebete haben. Betet im Glauben und das von Herzen. Und Gott wird euch hier in Deutschland, in euren Städten und Dörfern helfen und uns in Aleppo. Es ist so simpel. Und doch erwische ich mich immer wieder, es sind so viele Hürden. Satan sorgt dafür, dass wir beim Beten andere Gedanken bekommen. Und deshalb mache ich dir Mut. Lass uns immer wieder mit Jesus im Gespräch bleiben. Das Zweite, das Gebet ist eine Quelle der Kraft. Woher nehme ich das? Wenn ich auf das Leben von Jesus schaue, dann stelle ich immer wieder fest, er ist unterwegs mit seinem Vater und zieht sich immer wieder zurück. Er hat auf seiner Seite den Heiligen Geist, nachdem er von Johannes getauft worden war. Er hat auf seiner Seite die Engel, ein Wort und Blinde werden sehend, ein Satz und Lahme laufen mit der Matratze unter dem Arm. Und er, der Sohn Gottes, der zieht sich immer wieder zurück. Und ich frage mich, wenn der Sohn Gottes diese Kraftquelle seines Vaters immer wieder angezapft hat, wie viel mehr benötigen wir es? Wir Menschen, die zwar schon vergebene Sünder sind, aber die noch immer fähig sind vom Theologischen her zum Sündigen. Du und ich, wir sind noch immer fähig zu sündigen. Und deshalb brauchen wir die Nähe Jesu, um diese Kraftquelle anzuzapfen. Und da mache ich dir wirklich viel, viel Mut. Das Gebet ist die stärkste Waffe dieser Welt. Und deshalb lasst uns davon Gebrauch machen. Wir dürfen alles ihm sagen. Und dann lese ich, dass im Alten Testament sagt uns Jesaja in Kapitel 50, Verse 4 und 5, er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre wie ein Jünger. Wie eine Jüngerin und wie ein Jünger dürfen wir zuhören. Durch das Lesen des Wortes Gottes, ob es jetzt auf einem Tablet ist oder auf einem Smartphone oder wie man das auch nennt, wir dürfen dieses Wort lesen und Gott zu uns sprechen lassen. Wisst ihr, wenn ich hineinschaue in das Neue Testament, da stelle ich fest, es gibt 51 Bibelstellen, die davon sprechen, vom Führen und vom Hören auf Gott. Und das Interessante ist, 11 davon sprechen vom Führen und 40 sprechen vom Hören auf Gott. Und deshalb, wenn ich bete, darf ich auch mal stille werden und Gott reden lassen durch meine Gedanken oder auch durch sein Wort und mich immer wieder von seinem Geist leiten lassen. Und da mache ich den Mut. Lass uns hören auf Gott. Denn wo ich auf Gott höre, hört die Halbherzigkeit auf. Ich werde verändert. Und das wünsche ich mir immer wieder neu. Und wo ich auf Gott höre, werde ich geduldiger. Ich denke jetzt an die Corona-Zeit, ist das schon ein bisschen länger her, aber wie oft wurden wir zappelig? Ich weiß, wenn ich in eine kleine Gemeinde kam und die mussten dann eben Abstände einhalten und vieles mehr, die waren zappelig. Brauchen wir nicht als Christen. Wir dürfen gelassen bleiben. Natürlich gibt es Ordnung, ja, müssen wir einhalten, die Abstände. Aber wir dürfen gelassen und geduldig bleiben. Und das ist das, was Gott in uns produziert. Wir können es nicht einfach so uns anerziehen. Und da mache ich dir einfach Mut, ein hörender Christ zu sein und ein Betender. Beides. Nicht nur das eine machen und das andere lassen, sondern sich von Gott und seinem Geist führen lassen. Das nächste ist, das Gebet ist ein Befehl Gottes. Wenn ich gucke auf Paulus, Petrus, immer wieder kommt dieser Satz bei ihnen in den Briefen, wachet und betet. Das ist ein Imperativ. Wachsein bedeutet für mich, ich bin wach, ich bin voll dabei. So wie ein Soldat, wenn er dann bei uns in Neuwied, gibt es nette Gut, so ein riesengroßes Gefängnis, wo Schwerverbrecher sind und das Militär bzw. die Soldaten, die müssen wach sein, die Angestellten, um diese Schwerverbrecher zu bewachen. Was heißt das für uns als Christen? Ich weiß, woher ich komme, so wie ein Pilot. Ich weiß, dass mir so viel vergeben ist. Und wenn ein Pilot in Stuttgart startet und in Griechenland landen will, dann weiß er auch beim schlechten Wetter nach den Navigationsgeräten, wo er sich befindet. Er weiß, wo er gestartet ist. Wir wissen als Christen, wo wir gestartet sind. Uns ist viel vergeben. Wir sind jetzt Töchter und Söhne Gottes. Und wir wissen, wo wir uns befinden. Und wir befinden uns in einer ernsthaften Zeit. Wenn wir zurückschauen auf die letzten 1,5, 2 Jahre, es ist nicht 5 vor 12, sondern 1 Minute vor 12. Wenn wir schauen, was heute in Ukraine geschieht, wenn wir schauen, was heute in Israel, in Palästina geschieht, da leben wir in einer Endzeit. Habt ihr schon gehört, wie oft wir in den letzten 1,5 Jahren Erdbeben und viele andere Begleiterscheinungen hatten? Und deshalb sollten wir wach sein. Wach sein und die Zeichen der Zeit zu erkennen. Vor 1,5 Jahren haben wir von dem Religionsbeauftragten aus Berlin einen Slogan bekommen, wo es heißt, ein Flyer mit Slogan von Humanismus, glaub, was du willst, wir unterstützen dich. Und der Humanismus, der wird jeden von uns als Christen in den kommenden Jahrzehnten noch einholen. Und deshalb lasst uns auf Jesus schauen. Nicht das, was wir glauben, sondern was Jesus uns hinterlassen hat, ist ganz wichtig. Oder wenn ich zurückschaue jetzt auf die Westbank, wo der Krieg ist mit den Extremisten. Wir haben in Westbank 1,000 Christen, sogar etwas über 1,000. Und die sind jetzt im Sandwich-Position zwischen Hamas und Israel. Deshalb lasst uns wie diese Christen beten, dass sie nicht müde werden und dass sie trotzdem, da wo sie in den Kirchen Unterschlupf finden und von Hamas angegriffen werden, war nämlich vor 10 Tagen ein Angriff, wo einige ihr Leben gelassen haben. Es ist bewusst gewollt, Christen zu vernichten. Und deshalb lasst uns für diese Menschen beten. Das Gebet ist ein Befehl Gottes. Wach sein, das ist das eine, und dann beten. Beten, indem ich nicht nur für mich bete, sondern auch für andere. Hier in Landau oder weltweit Eritrea oder ein paar Länder mehr, wo wir auch heute Nachmittag beten werden. Dein Gebet kann Gottes Arm bewegen. Die Frage ist, glaubst du an diesen Satz? Nein, versteh mich richtig, du hast nicht das Sagen über Gott. Nein, aber wenn du betest, und das ernsthaft im Glauben, wie Pastor Rami gesagt hat, so wie dieses Wort uns hier sagt, hört er dein Gebet und bewegt seinen Arm auf seine Art. Und ich bin mir dessen überzeugt, eines Tages, wenn wir im Himmel sind, dann wird mancher Nordkoreaner zu dir und zu mir kommen und sagen, danke, dass du für mich gebetet hast. Ich war im Gefängnis, im Arbeitslager, und davon sind es über 70.000, und Gott hat mich durchgetragen. Oder er hat mich zu sich geholt in dieser Zeit. Und deshalb, lasst uns im Glauben beten, in einfachen Worten, er hört dein und mein Gebet. Glaube daran, dass was du betest, kommt in Erfüllung. Gott hat dein Gebet gehört und er hört das immer wieder. Und deshalb mache ich dir heute Morgen Mut, bleib einfach dran. Möge Gott uns darin segnen. Amen.